Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, ich komme auch so von einer Achterbahnfahrt diese Woche, aus der Achterbahnfahrt einer Predigtvorbereitung. Irgendwie habe ich mich schwer getan und Sie müssen jetzt mit dem Vorlieb nehmen, was hinterher rausgekommen ist. Gestern Abend habe ich nochmal versucht, die Predigt zu kürzen. Irgendwie war es auch nicht möglich. Aber auf eins ist Verlass, auf drei Gedanken. Erstens, erster Gedanke, Zeitansage. Vor ein paar Tagen gab es in unserer Stadt ein Akademiegespräch, veranstaltet von der Evangelischen Akademie im Rheinland und unserem evangelischen Kirchenkreis Solingen. Überschrift: Der ungläubige Mensch. Glaubensfragen in unserer Zeit. Und in diesem Zusammenhang sagte unsere Superintendentin, und das können Sie dann, glaube ich, hinter mir mitlesen: Wir haben hier eine Gesellschaft, die ohne Gott auszukommen meint. Wir leben in einer postchristlichen Zeit. Wir müssen einer Welt die Botschaft Gottes zu Gehör bringen, die diesen Dienst nicht mehr zu brauchen glaubt. Was dort beschrieben wird, ist die sogenannte postmoderne Zeit in Gestalt des Postchristlichen. Post hat nichts mit Bundespost zu tun, sondern das heißt so viel nach, hinterher. Nicht, dass das Religiöse und Religiosität in unserer Zeit out wäre. Manchmal denkt man, im Gegenteil, wenn man die esoterischen Abteilungen in Buchläden anguckt, da boomt's ganz schön. Aber die Antworten des Lebens werden nicht mehr unbedingt in der christlichen Botschaft gesucht. Und dazu passt, dass in dieser Zeit ein stiller Feiertag namens Karfreitag vehement in Frage gestellt wird, weil man ihn quasi als eine Art christliche Sippenhaft für die mehr und mehr säkulare Gesellschaft versteht. Warum darf ich Karfreitag nicht lustig in der Disco tanzen? Nur weil es so ein paar Fromme gibt, die sagen, geht nicht. Wir müssen einer Welt die Botschaft Gottes zu Gehör bringen, die diesen Dienst nicht mehr zu brauchen glaubt. Das wurde als unser Auftrag, unsere Aufgabe formuliert. Die Aufgabe von Kirche, von Christen. Was sagen wir ihr denn dieser Welt? Haben wir überhaupt noch etwas zu sagen? Worum geht es bei der christlichen Botschaft, dass Leute noch zuhören? Es geht um eine Botschaft, die Hoffnung verbreitet, so denke ich, angesichts weit verbreiteter Hoffnungslosigkeit in unserer Zeit. Um eine Botschaft, der die Kraft innewohnt, Leben ins Leben zu bringen. Um die gute Nachricht, dass wir uns nicht selbst überlassen sind, sondern dass ein Gott da ist, der liebt, wahrhaftig liebt und der dieser Erde treu ist und dieser Erde treu bleibt. Aber in welcher konkreten biblischen Botschaft begegnen wir dieser Hoffnung und dieser Kraft? Und wenn ich darüber nachdenke, dann komme ich unweigerlich zur Botschaft von Ostern. Sie bezeugt unserer Welt, die ohne Gott auszukommen meint, dass Gott zwar ohne sie auskommen könnte, aber nicht auskommen will. Sie bezeugt dieser Welt, die zwar ohne Gott auszukommen meint, aber offensichtlich doch nicht gerade viel im Griff hat. Was die drängendsten Zukunftsfragen betrifft, sie bezeugt dieser Welt Gottes Treue zu dieser Welt und bezeugt ihr seine Macht. Ostern steht gegen alle Resignation und fürbegründete Hoffnung. Ostern steht gegen alle Formen der Todesmächte und für das Leben. Das ist keine Vertröstung. Das schon mal vorab. Wo Menschen diesen Osterglauben und diese Osterhoffnung leben, da verändert sich das Leben. Da kommt es sozusagen zu einer ansteckenden Gesundheit. Diese Botschaft Gottes müssen wir zu Gehör bringen mit unseren Worten und, weil Leute oft schon gar nicht mehr hören, hören können, hören wollen, durch unser gelebtes Leben im Alltag der Welt. Unser, das Leben der Christen. Bonhoeffer hat es, glaube ich, einmal gesagt, das Leben der Christen ist oft die einzige Bibel, die die Leute heute noch lesen. So kommen wir zum zweiten, Osterbotschaft. Da hinein, in diese Situation, die Osterbotschaft und mit all den Fragen und mit all den Erfahrungen, die damit verbunden sind, auch mit den Achterbahnerfahrungen. Was ist denn die Osterbotschaft? Keine christliche Philosophie, kein christliches oder allgemein menschliches Symbol, nichts mit der Frühling bringt wieder Leben und Ostern findet genau da statt. Die Osterbotschaft ist der Bericht von einer Begegnung und Erfahrung mitten im Leben. In dieser Geschichte erfahre ich, worauf ich vertrauen darf. Erfahre ich, was ich hoffen darf. Erfahre ich auch, was ich tun soll. Und höre ich auch, wer ich denn bin in Gottes Augen. Ein von Gott geliebter Mensch. Darum muss die Ostergeschichte immer wieder neu erzählt werden. Nicht nur bei denen, die bis dato von Ostern keinen Schimmer hatten, außer dass es ein christlicher Feiertag ist und ein freier Montag noch dazu. Nicht selten ist es so, dass es einem Menschen, auch einem Christenmenschen, wieder neu dämmern muss, dass doch Ostern geschehen ist, weil mal wieder das reale tägliche Leben inzwischen von den alten und neuen Dunkelheiten eingeholt wurde. Ihm muss gesagt werden, du, es ist doch Ostern geschehen. Und deshalb hören wir noch einmal die Ostergeschichte der Schriftlesung, so als eine Art Erzählpredigt oder sagen wir mal so mit Anmerkungen dazu. Nämlich als Geschichte des Osterglaubens der Maria aus Magdala, als verändernden Kraft. Es ist eine Geschichte, die in der Dunkelheit beginnt, sozusagen im Tal der Tränen, der begrabenen Hoffnungen und der anscheinend verlorenen Zukunft. Vielleicht ist ja auch unter Ihnen jemand, der heute Morgen seine Dunkelheit hierher mitgebracht hat. Als Tal der Tränen, als dunkles Gefängnis der Angst, vielleicht auch als eine Art Gottesfinsternis. Jeder hat ja so seine eigene Geschichte und seine eigenen Erfahrungen. Aber wie gesagt, heute geht es um Maria von Magdala. Ich möchte etwas aus ihrem Leben erzählen, der Lebensgeschichte von Maria von Magdala. Ihre Geschichte mit Jesus hatte wohl etwa 2 bis 3 Jahre vor Ostern begonnen. Da waren sie sich begegnet, Maria aus Magdala und Jesus. Auch damals war bereits eine Dunkelheit im Spiel. Maria war von einer unheimlichen Krankheit gepackt gewesen. Vielleicht war es auch gar keine oder nicht nur eine medizinische Krankheit gewesen. Markus und Lukas berichten, dass Jesus Maria aus Magdala von 7 Geistern befreit habe. Auf jeden Fall, sie war wohl in den Händen von Mächten und Gewalten, die sie niedergemacht, entmenschlicht und gequält hatten. Sage keiner, das gäbe es nicht, solche Geister. Welcher modern aufgeklärte oder postchristlich geprägte Mensch glaubt schon an Geister, an Gespenster vielleicht? Oder doch? Fakt ist, auch heute gibt es Menschen, die sozusagen negativ begeistert sind. Vom Hassgeist gegen bestimmte Menschen, von Spielsucht, von Fanatismus, von Sadismus, manchmal sogar von Satanismus, von Machtgier, von Geldgier, allesamt Mächte, die das Leben zerstören, das Leben anderer und manchmal ein Stück Schöpfung oder Welt und die dabei immer auch das eigene Leben sozusagen entmenschlichen. Da hatte sich Gott doch was anderes mitgedacht. Dass Gott stärker ist als alle Mächte, die das Leben zerstören, das darf ich hoffen. Und das hat Maria von Magdala erfahren, schon als Kraft vor Ostern. Da war Gott auch schon mit seiner Osterkraft am Werk, wenn noch nicht in dieser geradezu ganz starken Macht. Durch Jesus konnte sie das Leben in einem neuen Licht sehen. Durch ihn war auch eine Hoffnung in ihr Leben gekommen, die über ihr eigenes Leben hinausging. Er hatte in ihr und vielen anderen eine starke Hoffnung entfacht. Die Hoffnung, dass mit ihm das Reich Gottes anbrechen würde. Und dankbar diente sie ihm fortan mit ihrem Leben. Das ist übrigens auch meine persönliche Hoffnung, meine Osterhoffnung und mein Osterglaube bis heute. Angesichts der Herren dieser Welt, der Trumps und Putins, der Diktatoren und Ausbeutern der Menschen aller Couleur, dass nicht sie das letzte Wort haben werden, sondern Gott. Und das hat auch seinen Grund in Gottes Ostertat. Darauf vertraue ich. Das darfst du auch hoffen, auch wenn die Nachrichten mal wieder gerade in einem Achterbahngefühle auslösen. Aber dieses Vertrauen ist nicht unangefochten. Auch bei Maria. Was war passiert? Eine augenscheinliche Katastrophe war über Jesus hereingebrochen und sie hatte gerade vor 3 Tagen ohnmächtig zusehen müssen, wie er gefangen, wie er verhört, wie er gequält, wie er gekreuzigt wurde. Brutal, wie ein Schwerverbrecher am Kreuz. Dann war er begraben worden. Im Felsengrab von Josef von Arimathea war er gelegt worden. Dann war das Grab mit einem Felsen verschlossen worden, unverrückbar. Das Grab war geschlossen, das Kapitel Jesus auch. Die Faktizität des Todes wog schwer. Ein Narr, auch damals wäre der ein Narr gescholten gewesen. Wer da noch zu glauben, noch zu hoffen vermag, ihrem Glauben war jeder Grund abhanden gekommen. Die Hoffnung und der Glaube von Maria von Magdala waren gestorben. Aber die Liebe stirbt nicht so schnell. Ihr Rabuni, ihr Meister, ihr Lehrer, Jesus war tot, aber ihre Erinnerung und ihre Dankbarkeit lebten bei allem, was geschehen war. Sie wusste doch, was er an ihm und durch ihn gehabt hatte. Aber sie würde ihn nicht vergessen. Und sie würde möglicherweise weiter in seinem Sinne leben. Wenn man es recht bedachte, seine Lehre war so reich gewesen an weisen Worten für gelingendes Leben, zum Beispiel in seiner Bergpredigt. Sozusagen ewige Wahrheiten. Nicht weniger, aber wohl auch nicht mehr. Für viele ist das schon Ostern und die einem modernen Menschen angemessene Osterbotschaft, die er in seinen Kasten kriegt. Jesus nicht vergessen wollen und seine Sache weitertreiben. So haben einige moderne Theologen Ostern quasi für den modernen Menschen retten wollen. Für sie heißt Ostern, die Sache Jesu geht weiter. Sie sagen, es geht nicht um seine Person, sondern es geht um die Sache Jesu. Ist das die Botschaft für den postmodernen, postchristlichen Menschen heute, die ihn fasziniert? Da kann man nur sagen, armes, kleines Ostern. Warum? Ostern wird dann nämlich zur Tat des Menschen. Nämlich, was er aus der Erinnerung an Jesus macht, die Sache Jesu weitertreiben. Ostern wird nur in der Weise akzeptiert, wie sie einem Menschen denkbar und erklärbar scheint. Nein, ein solches Ostern und ein solches Osterverständnis denkt und macht Gott zu klein und den menschlichen Verstand zu groß, nämlich zum Maß aller Dinge. In Klammern, der postmoderne Mensch denkt sogar ganz anders. Nicht nur modern rational, sondern Wunderglaube ist da in Und wenn man über Seelenwanderung spricht, sollen bei vielen die Augen leuchten. Marias Ostererfahrung sieht anders aus. Maria erlebt keinen kleinen Gott, sondern einen großen Gott. Ihr bleibt nicht die Sache Jesu wichtig, denn sie hat keinen guten Gedanken, sondern ihr begegnet der Auferstandene. Aber so weit ist sie noch nicht. Maria von Magdala kommt an diesem Ostermorgen schon zum zweiten Mal zum Grab Jesu. Sie schickt sich an, ihre Trauer unter die Füße zu kriegen. Und dazu gehört auch, dass man weinen kann und darf. Ihre Trauer hat an diesem Morgen inzwischen allerdings noch einen zweiten Aspekt, nämlich den der Verzweiflung. Sie weint nicht nur über den Tod Jesu, sie weint, weil inzwischen wohl noch Schlimmeres geschehen ist, als sie nämlich vielleicht eine Stunde zuvor an das Grab kam. Da war es leer gewesen. Für sie gab es da nur eine mögliche Erklärung. Grabraum verbunden mit Diebstahl der Leiche. Ein leeres Grab. Da war beileibe keine Osterhoffnung wach geworden. Da war nur Verzweiflung und Ratlosigkeit geweckt worden. Sie war vom leeren Grab zu den Jüngern gerannt und hatte aufgelöst berichtet, sie haben den Herrn geklaut. Wir merken, auch Maria ist nicht fromm naiv. Sie ist voll drin in den menschlichen Denkstrukturen. Wer will es ihr verdenken, wo doch etwas geschehen ist, was unser menschliches Denkvermögen von Raum und Zeit sprengt. Maria von Magdala ist also wieder zurückgekehrt und weint immer noch und riskiert dabei einen Blick in das geöffnete Felsengrab. Aber es ist nicht mehr leer. Oder hatte sie es beim ersten Mal übersehen? Zwei Gestalten in weißen Gewändern erblickt sie, Engel, Boten Gottes. Merkt Maria nicht, dass hier etwas Besonderes im Gang ist? Augenscheinlich nicht. Sie vernimmt nur die Frage, warum weinst du, Frau? Und antwortet, was ihr Verstand sie allein glauben lässt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Aber das Grab ist doch leer, sollte sie das nicht nachdenklich machen? Was den Osterglauben anbetrifft, so halten wir fest, das leere Grab weckt weder banges Ahnen noch zartes Hoffen, geschweige denn Osterfreude und Osterglauben. Im Gegenteil, es verursacht Zweifel und Angst. Osterglaube ist nicht das Fazit menschlicher Logik. Da muss schon etwas anderes geschehen. Die eine Stimme muss das Herz erreichen, die seine Stimme ist. Jesus selbst, der Auferstandene, muss auf den Plan treten. Es gibt keinen Osterglauben an dem lebenden und redenden Jesus vorbei. So geschieht es auch hier. Maria dreht sich von den Boten im Grab weg. Da steht ihr ein fremder Mann gegenüber. Der Leser erfährt, es ist Jesus. Aber Maria erkennt ihn nicht. Jesus spricht sie an. Warum weinst du, Frau? Wen suchst du? Diese Frage ist nicht vorwurfsvoll, sondern anteilnehmend. Der Auferstandene, so entdeckt man immer wieder, pflegt mit seinen zweifelnden Jüngern seelsorgliche Gespräche zu führen und sie nicht fromm zuzutexten. Er weiß zu gut, in welchem Denken wir menschlich logisch zu Hause sind. Und zur Seelsorge gehört allemal zuerst das Zuhören. Maria hört die Frage, aber sie erkennt in ihr Jesus nicht. Sie hält ihn für den, wir hätten früher gesagt, Herrn Thuleweit. Das ist unser Friedhofsgärtner, ein Ruppelrat. Und hat gleich einen Verdacht. Vielleicht hat er ja. Aber das würde sie, eine echt taffe Frau, schon wieder in Ordnung bringen. Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Da redet Jesus selbst mit ihr. Und noch immer fällt der Groschen nicht. Noch einmal, das ist kein Wunder. Das, was Auferstehung bedeutet, das fällt so aus dem Rahmen dessen, was Menschen sich vorstellen können, so aus dem Rahmen dessen, was wir als endgültige Lebenserfahrung mit uns herumtragen. Das fällt so sehr aus dem Rahmen dessen, was wir in der Schule als Naturgesetz gelernt haben. Und zwar in einer solchen Absolutheit gelernt haben, dass wir darüber keine andere Wirklichkeit, wenigstens oft, mehr gelten lassen wollen. Was Auferstehung bedeutet, das fällt so aus dem Rahmen unseres Denkens und unserer Erfahrung, dass man nicht gleich sagen kann, ist doch klar, das muss Jesus sein. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Ostern will nicht so schnell in unseren Kopf, auch nicht in Marias, weil er eben alle Erfahrungen übersteigt. Maria, er spricht sie an. Wie er sie vielleicht oft in ihrem Leben angesprochen hat, da sitzt es, Rabuni, sagt sie, indem sie herumfährt. Jetzt hat sie seine Stimme erkannt. Das ist das Geheimnis und Wunder, allen zum Glaubens kommen. Plötzlich hat man in der einen Predigt, in der einen Bibelstunde, beim persönlichen Bibellesen, im Satz eines anderen Menschen gespürt, da hat Gott, da hat Jesus mich gemeint. Mir ist da der lebendige Christus begegnet. Nicht so wie Maria, aber doch genauso deutlich und gewiss. Wenn wir das heute theologisch ausdrücken wollen, dann sagen wir, dass da der Heilige Geist am Werk war. Gott selber durch seinen Geist. Der öffnet verschlossene Augen, der erschließt verhärtete Herzen, der erweckt begrabene Hoffnungen, der vermag es, die Skepsis des Verstandes zu überwinden und auch einen postmodernen, postchristlichen Menschen mit einem solchen Denken. Das ist Auferstehungskraft heute. Doch zurück zu Maria, die langsam aber sicher begreifen lernt, was Ostern bedeutet und was nicht. Sie scheint Jesus berühren zu wollen. Wer will es ihr verdenken? Er ist wieder da. Es kann wieder alles sein wie früher. Und hört, halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Nein, es kann eben nicht alles wie früher sein. Es ist etwas Entscheidendes geschehen. Jesus ist nicht einfach wiederbelebt worden. Jesus ist nicht scheintot gewesen. Ostern heißt nicht, Jesus ist auferweckt worden, wie er selber mal den Lazarus auferweckt hat, der dann einige Zeit später doch starb. Ostern heißt, Gott hat Jesus in eine ganz neue Seinsart auferweckt, in ein Leben, dem der Tod nichts mehr anhaben kann, in ein Leben, das nicht mehr den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt unterworfen ist. Das macht Jesus Maria deutlich. Du darfst nicht glauben, dass jetzt wieder die alten Zeiten beginnen, mit Predigen und Lehren und Heilen und ihr um mich herum. Nein, Maria, keine Nostalgie. Nein, es beginnt etwas völlig Neues. Ich gehe zum Vater, der auch euer Vater ist, euer Vater und euer Gott. Und vielleicht erinnerte sich Maria jetzt an seine Worte aus alten Tagen, als er ihnen verkündete, ich gehe zu Gott, um euch eine Wohnung zu bereiten. Oder auch, dass er in uns wohnen will, wer in mir bleibt und ich in ihm. Maria muss erfahren, dass ihre Gemeinschaft mit Jesus so und in der Art und Weise, wie sie wohl 2 bis 3 Jahre gedauert haben mag, unweigerlich trotz Ostern zu Ende geht. Denn Jesus geht zum Vater. Aber sie scheint zu begriffen haben, diese Trennung ist keine Trennung. Sie bedeutet die Gegenwart Jesu unter uns und die Gemeinschaft mit ihm nur auf andere Art und Weise. Auch diese Erkenntnis gehört zum Osterglauben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und diese Erkenntnis führt zur Osterfreude, die auch uns gilt. Jesus lebt, Jesus ist mir nahe, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Nicht nur seine Sache ist mir aufgetragen, seine Gemeinschaft ist mir geschenkt. Nicht nur seine Sache hat Zukunft, ich selber habe eine Zukunft bei Gott. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist die Konkretion des Osterglaubens. Osterhoffnung also auch für mich. Das darf ich hoffen. War's das? Ein ganz kurzer 3. Punkt. Osterkonsequenz. Die Geschichte des Osterglaubens Marias ist damit noch nicht zu Ende. Zum Osterglauben gehört ein Osterauftrag. Gehe zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und Maria geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Und es ist dem Text zu entnehmen, dass dieser Satz nicht mehr mit Tränen in den Augen, nicht mehr mit Achterbahngefühlen, sondern mit der Freude im Herzen gesprochen wird. Diese Botschaft Gottes haben wir nicht nur in der Gemeinde, die sich am Ostermorgen versammelt hat, zu Gehör zu bringen. Die haben wir der Welt zu Gehör zu bringen, die diesen Dienst nicht mehr zu brauchen glaubt. Das ist nicht das Ergebnis einer Strategie, einer Werbeagentur zur Kirchenrettung, sondern das ist sein Auftrag, damit Menschen Osterhoffnung und Osterkraft und Osterfreude gewinnen. Wir müssen es nur wagen, davon zu reden und Gott zutrauen, dass er selber durch uns redet. Die Osterhoffnung heißt, die Mächte des Todes haben nicht das letzte Wort. Der Osterglaube heißt, im Vertrauen auf diese Hoffnung auch sein eigenes Leben gestalten, als Aufstand gegen die Mächte des Todes. Nein sagen, wenn ein Präsident verlangt zu lügen. Nein sagen, wenn Menschen über die Leichen im wörtlichen oder übertragenen Sinne gehen. Ostermarschierer sein, in diesem Sinne gegen den Tod. Das braucht die Welt. Das haben wir ja zu bezeugen mit Wort und Tat, authentisch und glaubhaft. Das ist verheißungsvolle Osterkonsequenz. Darin erweist sich Gottes Osterkraft. Und man wird erfahren, dass Gott wirkt an unseren Herzen, an unseren Seelen, manchmal auch ganz leibhaftig, indem er uns Dinge schenkt, die wir erbeten haben. Da merken wir, Ostern ist mehr als eine Geschichte von damals. Ostern will sich in unserem Leben ereignen. Der Auferstandene will uns begegnen, denn er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.